Wir waren in den letzten Tagen im Urlaub und vor 2 Tagen haben wir eine besondere Stelle in Deutschland gesehen. Ich weiß nicht, wer schon einmal da war, ich möchte euch ein Bild zeigen. Wer kennt diese Steine? Externsteine, genau, die Externsteine. Ungefähr 200 Kilometer von hier entfernt. Etwas ganz Besonderes. Man kann oben auf diese Steine draufgehen. Wir waren da auch drauf. Und zu allen Zeiten sind diese Externsteine schon im Mittelalter und davor, vor tausenden Jahren, für die Menschen ein ganz besonderes Symbol gewesen. Und sie dienten auch einmal als Kloster. Es gibt Höhlen in diesen Steinen. Menschen haben dort Höhlen reingebaut. Heiko, zeigst du das nächste Bild bitte? Und an einer Seite, jetzt muss ich mal das Mikrofon in die Hand nehmen, an einer Seite gibt es dieses besondere Bild, dieses Relief. Dieses Relief ist uralt. Man weiß nicht genau, wie alt es ist. Die Schätzungen gehen dahin, dass es im Jahr 800 nach Christus in diese Steine gehauen wurde. Damit wäre es 1200 Jahre alt. Und es ist das größte Relief nördlich der Alpen mit einem frommen oder mit einem biblischen Symbol. Es zeigt, wie Jesus vom Kreuz genommen wird. Unten, es ist schwer zu erkennen, sollen Adam und Eva sein, die von einer Schlange umschlungen sind. Sie haben also die Sünde in die Welt gebracht. Darüber sehen wir Jesus, der vom Kreuz genommen wird. Und zwar neben ihm steht Nikodemus, der Pharisäer. Ganz rechts sehen wir Johannes. Josef von Arimathea hält seinen Leichnam, nimmt ihn ab. Und links steht Maria, der Kopf ist leider schon zerstört, und hält den Kopf Jesu. Ganz oben sehen wir Gott. Und links die Sonne, rechts der Mond haben ihr Gesicht verhüllt als Zeichen der Trauer. Das hat uns sehr bewegt. Ihr könnt unten links sehen, da ist ein Tor, wo man reingehen kann. Dieses ganze Bildnis ist also sehr, sehr groß. Wie gesagt, über 1000 Jahre alt. Ich möchte dieses Bild gerne stehen lassen. Ich werde euch eine Geschichte erzählen und wer mich nicht versteht oder wer etwas für die Augen braucht, ihr könnt euch gerne dieses Bild anschauen und euch eure eigenen Gedanken machen. Man sagt, das ganze Leben besteht aus Entscheidungen, die wir treffen. Immer wieder müssen wir uns entscheiden. Eine Entscheidung hat kein Mensch jemals getroffen und ihr werdet sie auch nie treffen. Die Entscheidung, wo werde ich geboren? Zu welcher Zeit werde ich geboren? In welchem Land werde ich geboren? Das steht in Gottes Hand, das wissen wir nicht. Es hätte also sein können, dass du oder du oder du, dass ihr vor 2000 Jahren geboren wärt. In Palästina, weit weg von hier. Und dann wäre dein Name vielleicht nicht Christiane gewesen oder dein Name wäre nicht Stefan gewesen oder dein Name wäre nicht Wilfried gewesen oder Shahin, sondern lass uns einmal vorstellen, ihr wärt in Palästina geboren. Kommt mit mir mit auf diese Reise. Wenn du eine Frau bist, dann ist dein Name Rahel. Wenn du ein Mann bist, dann ist dein Name David. Ihr wurdet geboren, du wurdest geboren etwa im Jahr 20 nach Christi Geburt in der heiligen Stadt Jerusalem. Deine Eltern waren fromme Menschen und natürlich kanntest du die wichtigsten Stellen aus der Heiligen Schrift. Deine Eltern unterhielten sich oft darüber. Sie hatten eine kleine Töpferwerkstatt in der Altstadt von Jerusalem, in der sie Gegenstände für den täglichen Gebrauch töpferten, kleine Krüge oder Schalen. Und dein Lieblingszitat aus der Heiligen Schrift war, Ein Wort aus dem Propheten Jeremia. Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Das kannst du dir gut vorstellen. Inzwischen darfst du nämlich auch selber immer öfter in der Werkstatt deiner Eltern mitarbeiten. Und du weißt genau, wie das gemeint ist. Du weißt, wie dieser Ton sich anfühlt. Du weißt, wie aus einem Klumpen Ton etwas ganz besonders Schönes wird. Heute ist in deiner Stadt in Jerusalem eine Menge los. Das Passafest wird vorbereitet und Menschenmassen aus allen Teilen des Landes drängen durch die schmalen Gassen. Es ist wirklich voll, wie immer zum Passafest in Jerusalem. Für dich Rahel oder für dich David, ist das eine aufregende Zeit. Aus dem Fenster eures kleinen Hauses gibt es plötzlich viel mehr zu sehen und zu hören. Und du kannst draußen an der Straße kleine Tongefäße an die Pilger verkaufen. Ein gutes Geschäft. Aber neben all dem Trubel um das Fest liegt heute noch etwas anderes in der Luft. Eine Menge Aufregung. Freunde haben dir schon erzählt, was passieren wird. Noch kurz vor dem Sabbat, kurz vor dem heiligen Fest, Passafest, wollen die Römer wieder einmal ihr brutales Gericht vollstrecken, eine Kreuzigung. Kreuzigungen sind furchtbar. Jeder hier in der Stadt kennt sie. Aber deine Eltern haben dir bisher immer verboten, zu dem Hügel Golgatha zu laufen, auf dem schon so viele Menschen hingerichtet worden sind. Du musstest immer zu Hause bleiben. Manchmal hast du dir deine Ohren mit Kissen zugehalten, damit du nicht die brutalen Schreie hören musstest, wenn die Soldaten mit ihren Nägeln zuschlagen. Es ist furchtbar. Von dem Hügel aus sind die Schreie weit zu hören, wie Tiere beim Schlachten brüllen die Verurteilten. Und die halbe Stadt bekommt das mit. So soll das sein. So wollen die römischen Besatzer das. Die Kreuzigung ist nicht nur ein Gericht über einen Menschen, sie ist auch eine Demonstration für das ganze jüdische Volk. Alle sollen das sehen und hören. Wer gegen uns, die Römer, Ärger macht, dem wird es so gehen wie diesen gottverfluchten Gekreuzigten hier. Also, verhaltet euch ruhig, dann tun wir euch auch nichts. Diese Angst vor den Kreuzigungen, die ist ein Teil deines Lebens, seit du dich erinnern kannst. Aber heute ist alles anders als sonst. Meistens halten sich die Juden bei einer Kreuzigung fern, wenn möglich. Aber heute strömen die Massen nach Golgatha. Die Stadt ist ja sowieso schon voll. Und dann kannst du hören, wie es ein paar Straßen weiter plötzlich einen Riesenaufruhr gibt. Menschen schreien, weinen, Soldaten brüllen. Und in eurer kleinen Gasse ist es plötzlich viel leerer als sonst. Rahel oder David, du läufst raus auf die Straße. Deine Mutter sitzt vor der Tür bei den Töpfersachen. Du fragst sie, was ist los? Und sie sagt, dass heute Jesus aus Nazareth zur Kreuzigung gebracht werden soll. Sie schüttelt dabei traurig den Kopf und sieht dich an und sagt, das ist so ungerecht, so gemein. Du hast auch schon von Jesus gehört. Er ist hier in Jerusalem schon oft Stadtgespräch gewesen. Viele sind von ihm begeistert, von dem, was er sagt. Er soll Kranke gesund gemacht haben und nicht weit von hier oben in den Hügeln in Bethanien, da soll er sogar einen Toten wieder zum Leben erweckt haben. Das wissen alle hier, aber nicht alle halten das für wahr. Du weißt auch, dass Jesus Feinde hat. Auch der Rabbi eurer Synagoge hat euch gewarnt und hat euch davor gewarnt, euch mit diesem Jesus einzulassen. Er würde die Leute gegen die gute alte Lehre vom Gesetz aufbringen. Aber ist das denn ein Grund, ihn kreuzigen zu lassen? Rahel, oder David, wie auch immer du heißt. Du willst herausfinden, was es mit dieser Kreuzigung auf sich hat. Du willst diesen Jesus einmal selber sehen, ein letztes Mal. Deine Eltern sind natürlich nicht einverstanden. Aber schließlich geben sie nach. Du bist jetzt 13 Jahre alt und der Tod ist Teil des Lebens. Eine wichtige Lektion. Also erlauben sie dir, nach Golgatha zu laufen. Dein Vater will aber mitkommen, zum Aufpassen, wie er sagt. Es sind immer viel römische Soldaten dort, also muss man vorsichtig sein. Auf dem Weg hörst du aus der Ferne wieder dieses brutale Schreien, das du schon kennst. Es geht dir durch Mark und Bein, dein Magen zieht sich zusammen. Die Hammerschläge, das Johlen der Soldaten. Was für ein abscheuliches Ereignis. Dir wird schwindend, dir wird schwindelig. Aber ihr geht weiter. Als ihr nach einer halben Stunde beim Hügel ankommt, stehen schon drei Kreuze aufgerichtet. Drei Männer hängen dort stöhnend und keuchend in der heißen Mittagssonne und tausende Menschen ringsumher. Der in der Mitte sieht besonders furchtbar aus. Ist das Jesus? Auf seinen Kopf haben sie einen Kranz aus großen Dornen gedrückt, wie eine Krone, sein ganzes Gesicht voller Blut. Darüber hängt eine Tafel mit einer Inschrift. Du versuchst sie zu lesen und fragst dann deinen Vater, der liest: Jesus von Nazareth, König der Juden. Ist das ernst gemeint? Warum König der Juden? Warum haben sie ihn so zugerichtet und alles zerschlagen? Er ist doch kein Mörder, im Gegenteil. Und da sind so viele Menschen um ihn herum, die verzweifelt schreien, sich auf den Boden werfen vor Trauer. Einfache Menschen, Frauen und Männer. Du sagst deinem Vater, dass du dich in den Schatten setzen willst, unter einen Busch. In Wirklichkeit willst du nicht, dass er sieht, wie du weinst. Du schaust dir den Jesus am Kreuz an. Du kannst die Augen nicht von ihm lassen, auch wenn es grausam ist. Irgendetwas berührt dich. Manchmal scheint er stumm zu schreien. Manchmal stöhnt er auf. Manchmal bewegen sich seine Lippen zitternd, als würde er beten. Die Augen zum Himmel verdreht. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für Schmerzen sein müssen. Du siehst die Soldaten da hinten im Kreis sitzen. Was machen die denn da? Würfeln? Sie würfeln tatsächlich. Und irgendjemand gewinnt ein weißes Gewand. Er legt es sich um und ruft: Ich bin jetzt der König der Juden. Betet mich an. Und die anderen brüllen vor Lachen. Du merkst, wie plötzlich Wut in dir kocht, auf diese Menschen dort, auf die Römer, auf diesen grausamen Tod. Einer aus der Menge brüllt: Er hat die anderen gerettet. Soll er jetzt doch sich selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter ist, der Messias? Diese Schweine, wie können die sich jetzt noch so lustig machen? Die Wut in dir wird immer heftiger und dein Bauch tut weh. Da läuft gerade Judith vorbei. Du kennst sie. Du sagst: Warte mal, warte mal. Und fragst sie: Warum haben sie denn den Jesus gekreuzigt? Sie sagt nur: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber viele aus Jerusalem wollten das so. Jetzt ist es auch egal. Den holt da sowieso keiner mehr runter. Du sitzt dort unter dem Busch und plötzlich kommt dir ein Text in den Kopf, den du aus der Heiligen Schrift kennst, aus dem Buch vom Propheten Jesaja. Du musstest ihn einmal auswendig lernen. Du überlegst kurz und dann sprichst du es dir leise vor. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Aber wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen. Aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Durch Hass und Gericht wurde er dahingerafft. Aber die Menschen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Du hältst die Luft an. Das gibt's doch nicht. Dieser Text ist hunderte Jahre alt. Du sprichst dir den ganzen Text noch einmal leise vor. Kann es sein, dass der Prophet Jesaja vielleicht genau diesen Jesus gemeint hat? Das ist doch genau das, was ich hier heute erlebe. Du gehst näher zum Kreuz. Jemand ruft gerade: Ruhe! Jesus will was sagen. Viele Menschen schauen zu ihm hoch und es wird still. Es sieht so aus, als will Jesus etwas herausschreien, aber er kann nicht. Stattdessen keucht er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Satz. Wie kann er das sagen? Und als er Vater sagt, schaut er nach oben. Meint er Gott als Vater? Du bist 13 Jahre alt, du weißt noch nicht so viel von Vergebung. Aber du weißt, wenn man so am Kreuz hängt, dann ist das eigentlich nicht der richtige Ort und die richtige Zeit für Vergebung. All die Wut in dir auf die römischen Soldaten, auf die, die Jesus dort ans Kreuz gebracht hatten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du siehst durch deine verheulten Augen diesen Jesus an und merkst, wie die Wut in dir plötzlich einem anderen Gefühl Platz macht. Mitleid. Du kannst das Leid mitfühlen. Das Leid all der Menschen, die da um Jesus weinen. Und das Leid dieses Mannes dort am Kreuz. Die Soldaten, die interessieren dich nicht mehr. Sollen sie doch tun, was sie wollen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der erste Satz, den du von Jesus selber gehört hast. Und du weißt jetzt schon, du wirst diesen Satz nie vergessen. 2 Stunden sind jetzt schon vergangen. Die Männer da oben können nach dem Schock der schlimmsten Schmerzen wieder reden, mühsam. Der eine ruft zu Jesus rüber: Du bist also der Christus? Beweis es doch, indem du dich rettest und uns mit. Auf der anderen Seite hängt auch einer am Kreuz, ein ziemlich düsterer Geselle, ein Verbrecher. Der stöhnt zurück. Hast du nicht einmal jetzt Furcht vor Gott mit dem Tod vor Augen? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann da, der hat nichts Unrechtes getan. Was machen die da? Was machen die? Ist das ein Streit? Die streiten kurz vorm Sterben am Kreuz? Das hätte ich nicht erwartet. Das hättest du nicht erwartet. Aber jetzt redet Jesus wieder. Er dreht seinen Kopf zur Seite und sieht den Verbrecher an, der ihn verteidigt hat. Und was sagt er? Ich höre genau hin. Du hörst genau hin. Er sagt: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Jesus verspricht einem Verbrecher, dass er mit ihm ins Paradies kommt? Wer ist dieser Jesus? Warum darf er das? Ist das vielleicht wirklich der Messias, auf den alle hier schon so lange warten? Deine Eltern haben oft davon geredet, wie es wohl wäre, wenn der Messias kommt und Schluss macht mit dem Leid und mit der ganzen Unterdrückung. Aber wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann war doch die ganze Hoffnung umsonst, oder? Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus will also noch heute im Paradies sein, also bei Gott, und diesen Verbrecher da gleich mitnehmen? Die Gedanken rasen in deinem Kopf. Was passiert hier gerade? Das ist doch nicht normal. Dieser Jesus ist doch nicht normal. Kein Mensch könnte so sterben. Plötzlich fällt dir auf, dass die Magenschmerzen weg sind. Die Wut weg. Das Mitleid ist noch da, aber auch etwas anderes. Ein Gefühl, das du bisher noch nicht kennst. Das Gefühl von etwas Großem, was hier gerade passiert. Dein Vater hat dir einmal gesagt, das Leben ist eine Folge von Entscheidungen, die man trifft. Immer wieder. Man entscheidet kleine Sachen, man entscheidet aber auch große Dinge. Zum Beispiel entscheidet man sich dafür, etwas Gutes zu tun oder es zu lassen. Und du merkst ganz genau, diese beiden gequälten Männer da oben, links und rechts von Jesus, die haben eine Entscheidung getroffen. Heute. Und das wird die letzte Entscheidung ihres Lebens sein. Und auf einmal wird dir klar, das, was hier geschieht, das hat nicht nur mit den drei Männern am Kreuz zu tun. Das ist nicht nur die Entscheidung der beiden Verbrecher für Jesus oder gegen Jesus. Das, was hier geschieht, das geht auf irgendeine Weise dich selber an. Du merkst plötzlich, dass du dich selber entscheiden musst. Ob du sagst, dieser Jesus da, das ist nur ein falsch Verurteilter, unverdient, Pech. Oder du entscheidest dich, ob auch Jesus zu dir sagen kann, ich versichere dir, du wirst mit mir im Paradies sein, heute oder irgendwann viel später. Plötzlich kommt es dir so vor, als wärst du da oben auf dem Hügel auf Golgatha, ganz alleine beim Kreuz. Du hörst noch, wie Jesus zu einer Frau spricht. Die ist wohl seine Mutter. Die Ärmste ist völlig aufgelöst. Und er spricht zu einem Mann, der neben ihr steht. Ich verstehe das aber nicht. Trotzdem, es kommt dir so vor, als wärst du dort ganz alleine. All der Lärm verschwindet um dich herum. Du schaust diesen Jesus an und die Gedanken rasen in deinem Kopf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gestorben für die Sünden meines Volkes. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, also bei Gott. Du musst dich widersetzen, diese Hitze, diese Aufregung, diese Angst, diese Wut, dieses Mitleid und diese was? Diese Hoffnung? Hoffnung, ja. Das ganze Leben besteht aus Entscheidungen. Das hast du jetzt verstanden. Und auch, dass es eine Entscheidung gibt, die wichtiger ist als alles andere. Du schaust den blutenden Jesus am Kreuz an und plötzlich kreuzen sich eure Blicke. Er sieht dich an. Amen.